Der Barbara-Zweig. Es war damals, als der Bergbau an der Ruhr noch in den Kinderschuhen steckte. Wie viele andere Männer auch, hatte Anton Poggensiepel beschlossen, einen Stollen tief in den Berg zu treiben. Sein jüngerer Bruder Andreas und dessen drei Söhne halfen ihm dabei. Im Laufe der Jahre waren sie auf manches reiche Kohlenflöz gestoßen und hatten es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Nun hatten die Söhne schon Kinder. Anton Poggensiepel hatte in seinen besten Jahren einen 2-Zentner-Stein dreimal hoch über den Kopf stemmen können. Aber dann kam das Rheuma und zog ihm die Knochen krumm. Immer seltener wagte er sich in den feuchten Schacht. Wenn es jedoch eine brüchige Stelle zu verbauen gab, dann holten ihn die jungen Poggensiepels und fragten um Rat. Denn wie kaum ein zweiter, weit und breit, verstand Anton die geheime Sprache des Berges, das Ächzen der hölzernen Stempel, das Knirschen im Gestein, das Ticken der Wassertropfen. Eines Abends saß er nahe am Herd und paffte seine Pfeife. Die Anna, eine Enkelin von Andres, hockte sich neben ihn und bat: »Erzähl mir was, Onkel Anton. Erzähl von früher.« »Die Geschichte von dem bösen Zwerg Galobreit, der den Bergleuten die Lampen ausbläst, damit sie sich verirren?« »Nein, nein, die Lügengeschichte hast du schon so oft erzählt. Wahre Geschichten will ich hören, Onkel. Vergiss nicht, dass ich schon 12 bin. Ich will keinen Kinderkram mehr hören.« »Gut«, sagte Anton, »dann will ich dir von der Geschichte erzählen, von der Zeit, als unsere Schutzpatronin, die heilige Barbara, noch gelegentlich in unseren Pütt kam.« »Das glaube ich nie, 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 nie. Barbara hat im Morgenland gelebt und sie war nie an der Ruhe. Das hat uns der Pfarrer gesagt. Und ob es überhaupt eine Barbara gegeben hat, das ist auch nicht ganz sicher. Das hat uns der Lehrer gesagt. Erzähl mir wahre Geschichten.« Jetzt bockte Anton. »Von der heiligen Barbara wissen wir Bergleute mehr als alle Pfarrer und alle Lehrer zusammen«, sagte er. Eine Weile schwieg er. Aber dann fuhr er versöhnlich fort: »Siehst du, Anna, was dort auf dem Tisch in der Vase steht?« »Ja«, antwortete sie, »ein dürrer Zweig. Du hast ihn doch gestern selbst vom Kirschbaum geschnitten.« »Du hast recht. Und ich sage dir, der Winterzweig wird noch vor Weihnachten Blüten tragen.« »Schon wieder eine Lügengeschichte«, lachte Anna. »Wenn der trockene Zweig da Blüten schlägt, Onkel Anton, dann kannst du mir deine Geschichten von Barbara erzählen. Und ich verspreche dir, dann will ich sie alle glauben.« »Die Anna wird ein richtiges kleines Biest«, sagte Anton. 10 Tage später kam Andres mit den Söhnen aus dem Berg. »Du musst kommen«, sagte er. »Wir haben ein neues Flötz aufgeschlossen. Mächtig, sag ich dir. Man kann aufrecht daneben stehen.« »Und warum soll ich runter?«, fragte Anton. »Ich weiß nicht. Ich habe so ein ziemlich komisches Gefühl.« »Heut ist es zu spät«, sagte Anton. »Aber morgen. Morgen ist Sonntag. Ich seh's mir mal an.« »Ist gut«, antwortete Andres. Nach der Frühmesse hängte Anton seinen Sonntagsanzug in den Schrank und zog die Alltagskleider an. Er hob den kleinen Kirschzweig aus dem Wasser und sah, dass er ein paar Knospen getrieben hatte. »Dich stecke ich ins Knopfloch«, murmelte er. »Schließlich ist Sonntag heut.« Wie stets, bevor er losging, prüfte er die Lampe und füllte Öl nach. Dann stieg er in den Schacht. Bald hatte er den neuen Querschlag erreicht. »Dunnerkiel«, sagte er zu sich selbst, »das ist ja ein mächtiges Flötz. Da juckt es einem in den Händen.« Er schaute sich um. »Tüchtige Kumpel sind die Jungen geworden«, sagte er, »haben alles gut verbaut.« Er stieß mit dem Fuß gegen einen Meißel. »Nur Ordnung können sie nicht halten.« Er hob den Meißel auf. Eine halb gefüllte Ölkanne stellte er zur Seite und knurrte, »Ordnung ist das halbe Leben. Man sollte es nicht glauben. Die Kanne lassen sie hier herumstehen und sogar eine Blechtasse hat einer liegen lassen.« Schon wollte er sie aufheben. Da sah er, dass die Tasse wohl absichtlich an diesen Platz gestellt worden war. Sie war randvoll mit Wasser. Und in regelmäßigen Abständen tropfte es von dem hängenden Gestein genau hinein. Außer diesem regelmäßigen Klick, Klick war jedoch kein Laut zu hören. Anton klopfte mit dem Meißel gegen einen Stempel. Das Holz sang den richtigen Ton. »Was mag meinem Bruder wohl komisch vorgekommen sein?«, sagte er und schüttelte den Kopf. Aber dann gab ihm der Berg die Antwort. Ein Knistern lief durch das Gestein, Donnergrollen schließlich, wütendes Gekreisch. Anton hatte sich dicht neben dem Stempel zu Boden geduckt. Ein Luftzug blies die Lampe aus. Staub wirbelte auf und stieg ihm in die Nase. Wie taub waren Antons Ohren. Mit einem Male hörte er jedoch das Wasser wieder in die Blechtasse tropfen. Noch bevor er seine Lampe angezündet hatte, wusste Anton es. Der Berg war gebrochen. Kaum 10 Meter auf den Stollen zu versperrte. Kaum 10 Meter auf den Stollen zu, versperrte ihm ein wüstes Durcheinander von Steinen und Stempeln den Weg. Angst überfiel ihn. Und er begann, wie rasend mit dem Meißel einige Steinbrocken loszuheben und zur Seite zu rollen. Anderes Gestein rutschte nach. Keuchend und schweißnass hielt er ein. Er fasste wieder klarere Gedanken. »Mit diesem Werkzeug ist es zwecklos«, sagte er sich. »Das Einzige, was ich jetzt tun kann, das ist warten und klopfen und klopfen und warten.« Er begann mit dem Meißel das vereinbarte Zeichen auf den Stein zu schlagen. 3-mal der helle Klang von Eisen auf Stein. Eine Atempause. Dann wieder. Pick, pick, pick. Pause, Signale, Pause, Signale. Er griff nach dem Becher und trank einen Schluck von dem Wasser. Es schmeckte bitter. Er nestelte an seiner Jacke und senkte den Kirschzweig in das Wasser. »Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, ob sie Blüten schlägt, die Anna und ich«, dachte er. Dann klopfte er wieder das Zeichen. Er stellte die Lampe dicht neben den Zweig. »Manchmal hat auch die Unordnung ihre guten Seiten«, gab er zu, griff nach der Ölkanne und füllte die Lampe wieder. »Das Licht jedenfalls wird vorläufig nicht verlöschen.« Stunde um Stunde klopfte er, sang alle Lieder, die er kannte, sang sie leise vor sich hin. Er betete die Texte, die er auswendig wusste, dachte an die Zeit, in der er noch einen Zwei-Zentner-Stein stemmen konnte, und an die Anna und gelegentlich auch an die heilige Barbara. Nur nicht einschlafen, befahl er sich selbst. Nur nicht einschlafen. Er klopfte und lauschte und klopfte. Ab und zu nickte er doch ein. Wie lange, er wusste es nicht. Meist weckte ihn ein bohrender Schmerz in Schultern und Schenkeln. Das Rheuma, stöhnte er dann. Er wusste, dass er schon sehr lange in der Falle saß. Er sah es, als er wieder einmal einen kleinen Schluck von dem Bitterwasser trank. An dem Zweig waren die Knospen geschwollen, und es zeigte sich ein Hauch von Grün. Ein irrer Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Wenn der Zweig aufblüht, dann komme ich hier raus. Wenn nicht... Stunden vergingen, Tage. Sein Klopfen war kraftlos geworden. Der Meißel brannte ihm bei jedem Schlag in den Handflächen. Schließlich gab es nur noch selten das Zeichen. Sie fanden ihn am siebten Tag und schleppten ihn durch den Berg ans Licht. Tage und Nächte hatten sie geschuftet und ängstlich den immer schwächer werdenden Zeichen gelauscht. Endlich war der niedrige Rettungsstollen bis an das Flöz vorgetrieben worden. Da lag Anton auf dem Rücken, zu Tode ermattet. In seiner Faust hielt er einen kleinen Zweig umklammert. Einen Zweig, an dem die erste Blüte sich weiß entfaltet hatte. »Wurde auch Zeit«, stieß Anton mit heiserer Stimme hervor, als er die Retter erkannte. Später, als er in seinem Bett lag und es vor heftigem Gliederreißen kaum aushalten konnte, da schlich sich die kleine Anna in seine Kammer. »Musst mir bald wieder erzählen«, Onkel Anton, sagte sie, lauter wahre Geschichten von früher. Als die heilige Barbara noch in den Berg kam, fragte er. Ja, antwortete sie, lauter wahre Geschichten.
Mehr Informatie über mich, Maria Stratemeier, und über Zakelijk Duits, kijkt u eens op mijn website. MariaStratemeier.com